Ich finde auch diesen Begriff Sinnflut ganz interessant. Ich weiß nicht, wem von euch der so in den Sinn gekommen ist, als ihr über diese Predigtreihe nachgedacht habt. Ich habe mir die letzte Predigt auch angehört, fand das einen super Einstieg in dieses Thema. Also wer die gern nochmal nachhören will, im Internet kann man die ja nachhören. Und dann so beim drauf vorbereiten, ich bin ja so eingesprungen als Prediger heute, konnte ich sehr gut daran anknüpfen. Sinnflut, also wenn ich das versuche mal so zu in mir klingen zu lassen, bedeutet das ja, dass in meinem Leben irgendwie der Pegel steigt, dass ich mein Leben als sinnvoll empfinde. Ich merke, es lohnt sich zu leben. Und das irgendwie steigt. Während der andere Begriff, der dahinter steht, Sintflut, da denken wir jetzt an Süddeutschland, was da in den letzten Wochen passiert ist, wo Häuser weggerissen wurden, Autos weggeschwemmt, das, was Leute sich aufgebaut haben über Jahrzehnte in ihrem Leben, auf einmal zunichte gemacht wurde und zerstört wurde. Also Sintflut, das ist das Zerstörerische, das Chaotische. Da macht alles keinen Sinn mehr, da wird das Unterste zu Oberst gedreht. Und das kommt ja aus der Bibel und dieses deutsche Wort Sintflut kommt eigentlich von Sündflut, also Sündenflut. Und Sünde im Neuen Testament, da wird ein Begriff gewählt, der heißt Zielverfehlung, Hamartia. Also wir denken bei Sünde ja immer an irgendein moralisches Vergehen, was jemand begangen hat. Aber Kern dieses Begriffes ist, da hat jemand das Ziel seines Lebens verfehlt. Das sind so die Gegensätze, ja, zwischen Sintflut, Verfehlung meines Lebens, dass ich an dem vorbeigegangen bin, wozu ich eigentlich auf dieser Erde bin und vielleicht vieles durcheinander geraten ist, und Sinnflut, dass mein Leben erfüllt wurde von Sinn und es sich einfach lohnt zu leben und es Freude macht zu leben und Spaß macht und tiefe Befriedigung ist zu leben. In diesem Sinne wünsche ich uns eine Sinnflut heute Abend. Aber abgesehen davon, dass in den Medien uns oft auch eine Unsinnsflut entgegenkommt von allem möglichen Krams, der unseren Kopf zumüllt und auch unser Herz und unsere Gefühle und wir uns leider dem immer wieder so aussetzen und uns da zumüllen lassen. Ich habe vor einiger Zeit ein kleines Büchlein gelesen, eine kleine Novelle von John Strelecky, Das Café am Rande der Welt. Wer kennt das? Ah, noch eine Person. Schön, zwei sogar. Das Café am Rande der Welt. John ist erfolgreich und das bedeutet für ihn 10 bis 12 Stunden Tag in seinem Job und er ist nun ziemlich alle und will einfach mal raus und ein paar Tage abschalten, Ruhe haben, auftanken, Batterien aufladen und er hat ein paar Tage Urlaub geplant, setzt sich ins Auto, fährt los und gerät in einen Stau. Und es geht nur Zentimeter um Zentimeter voran und er weiß, also in diesem Tempo komme ich in der Zeit, die ich als Urlaub geplant habe, nicht am Ziel an. Und von daher, die nächste Ausfahrt, die er erreicht, nimmt er sofort, fährt ab von der Autobahn und fängt langsam an, auch ein bisschen zu dämmern. Das ist eine Gegend, die er gar nicht kennt. Navi scheint es in dem Wagen nicht zu geben. Jedenfalls, er verfährt sich restlos. Sucht irgendwie seinen Weg, aber irgendwann weiß er überhaupt nicht mehr, wo er ist. Mittlerweile auch dunkel geworden. Der Benzinzeiger zeigt auch gefährlich in Richtung, dass es nicht mehr so sehr lange dauert, die Energie nicht mehr so lange ausreicht. Und auf einmal sieht er eine Straßenlaterne. So in weiter Ferne auf einem einsamen Weg begegnet ihm eigentlich auch kein Auto. Er kann niemanden fragen oder auch keine Leute dort. Ein einsamer Weg, Straßenlaterne. Er fährt hin und stellt fest, da ist ein Café. Mitten in dieser einsamen Gegend stehen sogar ein paar Autos davor. Es erleuchtet, er sieht ein paar Leute da drin. Er denkt, super, jetzt kann ich wenigstens nach dem Weg fragen und mal gucken, was das für ein Laden ist. Stellt sein Auto da ab, geht rein, wirkt sehr gemütlich. Leute, die da sitzen, unterhalten sich, nette Atmosphäre. Und auf einmal merkt er, boah, ich habe einen Bärenhunger. Mir vorher gar nicht aufgefallen. Möchte jetzt richtig was essen und setzt sich dahin. Nette Bedienung kommt und er lässt sich erst noch was zu trinken geben und sitzt dann da und dann nimmt er die Speisekarte. Und da lese ich euch mal ein paar Zeilen vor. Ach nee, vorher schon. Da denkt er, der Besitzer muss mit einem enormen Wachstum rechnen, dachte ich, wenn er ein Café hier am Rande der Welt eröffnet. Ein Hallo unterbrach meine Gedanken über billige Grundstückspreise und die voraussichtliche Entwicklung des Immobilienmarktes. Es war die Serviererin. Mein Name ist Casey. Wie geht es Ihnen? Hallo Casey, ich heiße John und bin etwas vom Weg abgekommen. Ja, das sind Sie, John, erwiderte sie mit einem schelmischen Lächeln. Aufgrund der Art und Weise, wie sie dies sagte, war ich mir nicht sicher, ob sie bestätigte, dass ich John hieß oder dass ich vom Weg abgekommen war. Warum sind Sie hier, John? Fragte sie mich. Nun, ich war unterwegs, dann geriet ich in einen Stau. Als ich versuchte, ihn zu umfahren, verlor ich so ziemlich die Orientierung. Das Benzin wurde immer knapper. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, sagte sie. Ich bin sicher, dass wir Sie vor dem Hungertod retten können. Und was den Rest angeht, werden wir einfach mal sehen. Und dann bringt sie ihm was zu trinken. Und er nimmt sich die Speisekarte und liest den Text auf der Vorderseite. Willkommen im Café der Fragen, hieß es ganz oben. Darunter standen kleine schwarze Buchstaben. Bitte lassen Sie sich vor Ihrer Bestellung von unserem Servicepersonal beraten, was Ihre Zeit hier bedeuten könnte. Ich hoffe, es bedeutet, dass ich etwas Gutes zu essen bekomme, dachte ich. Die Karte enthielt die übliche Auswahl von Speisen, Frühstücksangebote, Sandwiches, Vorspeisen, Salate, Hauptspeisen. Die Überraschung kam, als ich die Karte umdrehte. Dort standen drei Fragen unter der Überschrift Dinge, über die Sie nachdenken könnten, während Sie warten. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Merkwürdiges Café. Er ist auch etwas verwundert, überlegt sich eine Weile, ob er wirklich bleiben will oder doch lieber wieder fährt. Als er diese Fragen gelesen hat, das erwartet man nicht in einem Café. Und dann, während er so nachdenkt und sich die Karte nochmal zur Hand nimmt, verändert sich auf einmal diese Frage, die da steht, warum bist du hier? Und dann steht dort, warum bin ich hier? Und dann etwas später kommt er mit Casey ins Gespräch. Und dann sagt sie ihm, Sie sollten Folgendes wissen. Sobald Sie sich die Frage stellen, warum bin ich hier, wird die Suche nach einer Antwort zu Ihrem Teil Ihres Daseins werden. Sie werden morgens mit dieser Frage aufwachen und sie wird Ihnen während des Tages immer wieder durch den Kopf gehen. Und obwohl Sie sich vielleicht nicht daran erinnern können, werden Sie auch im Schlaf darüber nachdenken. Die Frage ist wie ein Tor. Wer es einmal aufstößt, wird immer wieder davon angezogen. Und wenn es einmal offen ist, lässt es sich nur schwer wieder schließen. Ich begann zu ahnen, dass die Warum bist du hier Frage auf der Karte eine viel tiefere Bedeutung hatte, als mir beim ersten Lesen klar geworden war. So wie Casey darüber sprach, bezweifelte ich, dass es lediglich um die Frage ging, warum jemand im Café war. Das ist richtig, sagte Casey, und unterbrach meine Gedanken, es geht nicht um das Café, es geht um die Frage, warum jemand überhaupt existiert. Ich fühlte mich benommen und drückte mich fester gegen die Rückenlehne meines Sitzes. Was ist das hier bloß für ein Ort, fragte ich mich. Ich sah Casey an. Das klingt alles sehr beunruhigend. Wenn es stimmt, was Sie gerade über das Tor und das ständige Kreisen der Gedanken im Kopf gesagt haben, dann weiß ich nicht, warum sich irgendjemand diese Frage je stellen sollte. Ich habe sie mir nie gestellt und mir geht es gut. Casey legte die Karte auf den Tisch. Tatsächlich, fragte sie, geht es Ihnen wirklich gut? Sie sprach das Wort gut mit einem freundlich neckenden Unterton aus, als wolle sie mich dazu herausfordern, es zu definieren. Dann sagte sie, vielen Menschen geht es gut, aber manche streben nach etwas Erfüllenderem, etwas Größerem. Und so setzt sich das dann fort. Warum bist du hier? Damit meine ich auch nicht, warum bist du hier in diesem Gottesdienst, obwohl das auch eine gute Frage ist. Warum bin ich hier? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Und langsam im Gespräch mit Casey, mit dem Koch, mit dem er sich unterhält, auch mit einigen anderen Gästen in diesem Café, beantworten sie die Frage so, dass sie sagen, finde den Zweck deines Lebens heraus, den Zweck deiner Existenz. Und sie nennen das mit dieser etwas abstrakten, komischen Formel ZDE, Zweck deiner Existenz. Wozu bist du auf der Welt? Was ist deine Lebensaufgabe, die dir Spaß macht und Erfüllung gibt? Und dann erfülle diese Aufgabe. Als ich das Buch so las, dachte ich, Moment mal, jetzt verändert sich was in der Fragestellung. Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Wird's persönlicher nochmal. Und auf einmal geht's gar nicht mehr um die Frage, warum bin ich hier? Sondern es geht um die Frage, wozu bin ich hier? Und das ist eine andere Frage. Das merkt man am Anfang nicht. Es geht dann in diesem Buch weiterhin um die Frage des Zwecks der Existenz, der Aufgabe meines Lebens. Aber die Frage, warum bin ich hier? Die ist ja viel grundsätzlicher. Warum bin ich auf dieser Welt? Was ist der Grund dafür? Nun gibt es natürlich einen ganz einfachen biologischen Grund. Weil meine Mutter mich geboren hat, bin ich auf dieser Welt. Weil meine Eltern mich gezeugt haben. Das ist erstmal der ganz einfache biologische Grund, warum ich auf dieser Welt bin. Aber hinter diesem einfachen Grund steckt eine tiefe Wahrheit, die die meisten Menschen übersehen. Dass ich nämlich, wenn ich diese Frage beantworte, schon auf dieser Ebene, warum bin ich hier, weil ich geboren wurde, merke, ich habe dazu nichts getan. Wenn ich die Frage nach dem Warum wirklich beantworte, nach dem Grund meines Lebens, stelle ich fest, der Boden, auf dem ich stehe, den habe ich selbst nicht gebaut. Der Grund, warum ich auf dieser Welt bin, den habe ich nicht selbst erfunden. Diesen Sinn meines Lebens habe ich nicht selbst gemacht. Den kann ich auch nicht selbst machen. Sondern das Leben ist mir geschenkt. Was ich dann daraus mache, das ist eine andere Frage. Und das finde ich bei dieser Frage nach dem Sinn meines Lebens eine ganz, ganz entscheidende Sache. Nämlich zu unterscheiden zwischen dem, warum bin ich auf dieser Welt und wozu bin ich auf dieser Welt. Zu dem wozu kommen wir gleich noch. Aber bei diesem Warum. Wenn erstmal diese Antwort schon auf dieser ganz normal menschlichen Ebene ist, weil du geboren wurdest, weil du gezeugt wurdest, dieses Leben ist dir geschenkt, dann hast du damit erstmal schon eine grundlegende Antwort, nämlich dass du das Wesentliche nicht machen konntest in deinem Leben. Und ganz am Anfang der Bibel, als beschrieben wird, wie Gott den Menschen macht, wird gesagt, er schuf den Menschen als Mann und Frau und er schuf sie zum Ebenbild Gottes. Da wird genau diese Grundfrage, auch warum bin ich da, aber auch schon ein Stück wozu, wird beantwortet, nämlich gegenüber Gottes sein. Und dann wird deutlich gemacht, auch gegenüber von Menschen sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir sind von Anfang an angelegt auf Beziehung. Und ohne Beziehung können wir, selbst wenn wir geboren wurden, nicht leben. Wir würden sterben ohne Zuwendung. Also dieses Geschaffensein von Gott, dass er wollte, dass ich auf dieser Welt bin, dass ich geliebt bin von Anfang an. Du hast es schon erwähnt in deinem Nachdenken über diese Frage. Was uns, wenn man Christ ist, so selbstverständlich erscheint, ist eine so tiefe und wichtige Wahrheit, dass es mir immer wieder wichtig ist, sie mir in Erinnerung zu rufen. Das Eigentliche, der eigentliche Sinn deines Lebens, warum bin ich hier, ist nicht in dem begründet, was ich tue, was ich mache, welche Berufung ich habe, welchen Beruf ich habe, wie ich mein Leben gestalte, ob mir Dinge gelingen oder nicht gelingen, sondern ist darin begründet, du bist gewollt, du bist geliebt. Das ist dein Fundament. Darum bist du auf dieser Erde. Und dazu hast du nichts getan. Das ist dir geschenkt. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo man gerne ungebunden leben möchte. Nun wissen einige, dass ich stolzer Opa bin. Könnt ihr die Anouk mal hochhalten? Nee, die ist gerade nicht hier. Die kleine Anouk, erst ein paar Monate alt. Und wir wissen aus der Bindungsforschung, was das Wichtigste ist für ein kleines Kind, wenn es auf diese Welt gekommen ist, ist die Bindung zu seiner Mutter oder der Bezugsperson. Wenn ein Kind da gesichert ist und weiß, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin erwünscht, da ist Zuwendung, gibt ihm das Sicherheit für sein ganzes Leben. Eine tiefe Grundlage. Bindung in einem positiven Sinne von Zuwendung, geliebt sein, Treue, du kannst dich auf mich verlassen, ist elementar für unser Leben. Schon im biologischen, im psychologischen Sinne und auch in unserem ganz tiefen existenziellen Empfinden. Und auch im Glauben. Es ist so eine einfache Wahrheit, dass das das Wichtigste ist. Und trotzdem will ich sie hier wieder herausstreichen, weil das die tiefste Antwort ist auf die Frage, warum bist du hier? Weil du geliebt bist, weil du gewollt bist. Deswegen bist du hier. Und wenn man bindungslos sein will, wenn man vollkommen frei, wie mancher das dann füllt, sein will, dann ist man losgelöst von anderen Menschen, dann ist man ohne Bindung, wird man zum Vagabunden, zum Lonely Cowboy, dann ist man einsam. Und weil wir anders geschaffen sind als Menschen, denkt mancher, wenn ich nur die richtigen Freunde finde, wenn ich nur die richtige Frau finde, den richtigen Mann finde, dann wird die Frage nach dem Warum meines Lebens beantwortet. Wenn ich die wahre Liebe finde in menschlichen Beziehungen, dann hat mein Leben einen tiefen Sinn. Und das ist der große Trugschluss. Weil es keinen Menschen geben kann, der wirklich mir das Fundament unter mein Leben geben kann. Es kann keine menschliche Liebe geben, die so tief ist und so dauerhaft, dass sie mir den Sinn meines Lebens geben kann. Was ist, wenn die Beziehung zerbricht? Was ist, wenn der andere stirbt? Wenn ich mich nur an einen Menschen, meine ganze Existenz, meine ganze Sinn des Lebens an einen Menschen binde, überfordert das den anderen komplett. Ich bin ja auch vielen Eheberatungen unterwegs. Es gibt viele Partnerschaften, die zerbrechen an Überforderung. Weil die Partner so viel voneinander erwarten, wie sie sich gar nicht geben können. Also der Sinn meines Lebens, diese Antwort nach dem Warum, die ist tiefer. dieses Fundament. Ich möchte diesen Text, diese Verse nochmal lesen aus dem Matthäus-Evangelium, die Felix vorhin gelesen hat, aus Matthäus 7, wo Jesus am Schluss der Bergpredigt etwas zum Fundament des Lebens sagt. Na, jetzt habe ich mich hier verblättert. Da sagt Jesus, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann oder einer klugen Frau, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, die Sintflut kommt sozusagen, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also er sagt, folge mir, folge meinen Worten, binde dich an mich, vertraue meiner Liebe, setz deine Erwartungen in mich, und wenn du mir dann folgst, dann bekommst du dieses Fundament in deinem Leben, das tragfähig ist, was nichts anderes geben kann. Alles andere mag eine Weile halten, aber es ist letztlich wie Sand. Jesus gibt keine Antwort auf den Sinn des Lebens. In dem Sinne, dass er uns irgendeine Formel sagt. Du hast es schon angedeutet, wir wollen heute all die schnellen Antworten. Ja. Er sagt nicht, ich sag dir jetzt einen Satz und das ist der Sinn deines Lebens. Und den merkst du dir gut. Das wäre was für einen Kopf. Das wäre vielleicht eine philosophische Definition. Aber das ist nicht das Leben. Keine Definition kann das Leben ersetzen. Deswegen sagt Jesus, bau auf mich, folge mir nach, lebe in der Beziehung zu mir. Diese Beziehung, diese Bindung an mich, an Gott selbst, die gibt dir dieses Fundament, das nicht zerbrechen kann. Also, das ist der große Sinn des Lebens, so nenne ich das mal. Die Antwort auf die Frage, warum. Du bist geliebt, du bist gewollt, und zwar von Gott selbst. Und das hat Jesus uns gebracht. Und da, wo wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen, werden wir immer stärker merken, wie tragfähig dieses Fundament ist. Es gibt immer Phasen des Zweifels im Glauben, wo man das nicht merkt. Aber je länger wir mit ihm unterwegs sind und je mehr Krisen wir auch in unserem Leben durchleben, merken wir, dieses Fundament trägt. Diese Liebe ist tiefer als alles andere. Und sie beantwortet die Frage nach dem Warum meines Lebens. In diesem Buch hier geht es letztlich bei der Beantwortung dieser Frage, läuft es darauf hinaus, du musst nur das finden, was dir Spaß macht, was dich erfüllt, was du gut kannst, und das mach dann. Also es könnte bedeuten, steig aus dem Beruf, in dem du gerade steckst, diese Tretmühle. Und der Autor dieses Buches hat das selbst praktiziert. Er war 20 Jahre in der Wirtschaft tätig und hat dann gemerkt, das erfüllt mich nicht. Ist ein Jahr auf Weltreise gegangen mit seiner Frau und hat dann gemerkt, das war's nicht, was ich bisher beruflich gemacht habe. Es muss noch mehr geben. Und dann hat er angefangen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, hat dieses Büchlein geschrieben und gibt heute Seminare über den Sinn des Lebens. Also er hat sozusagen einen neuen Beruf gefunden. Und das empfiehlt er jetzt anderen auch, nicht unbedingt einen neuen Beruf zu finden, aber das zu tun, was man am liebsten macht. Und dann hat man den Sinn seines Lebens gefunden. Das ist es nicht. Ich weiß nicht, ob er das nochmal merkt in seinem Leben, dass es das nicht ist. Das ist eine Teilantwort, ja. Etwas Sinnvolles zu tun, einen guten Beruf zu haben und so weiter, ist ganz wichtig in unserem Leben. Aber das ist nicht das Fundament. Da wird etwas verwechselt, nämlich das Warum. Warum bin ich hier auf dieser Erde? Mit dem Wozu bin ich hier? Und der beste Beruf kann dir nicht das Fundament deines Lebens geben. Was, wenn du irgendwann merkst, das hat sich ausgenudelt? Oder was auch immer. Oder ich sag's mal ganz persönlich, ich bin gerne Pastor. Und ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, diesen Lebensweg einzuschlagen. Und ich predige gerne und tue viele andere Dinge gerne, die ein Pastor tut. Seelsorge und so weiter. Es gibt auch viele Dinge, die ich nicht so gerne tue, aber die zu dem Beruf gehören. Aber das ist nicht der Sinn meines Lebens. Das würde ja bedeuten, wenn ich nicht Pastor wäre, dann hätte ich den Sinn meines Lebens verfehlt. Das glaube ich nicht. Auch in einem anderen Beruf könnte Gott mit mir etwas anfangen. Und mein Leben könnte vollkommen sinnvoll sein. Und vor allen Dingen, es hätte die gleiche Basis. Ich bin geliebt. Und da ist nicht erstmal entscheidend, ob ich genau den Beruf kriege, der genau zu mir passt und der mir die letzte Erfüllung in meinem Leben gibt. Das ist ein Trugschluss. Und daran scheitern auch viele. Auch nicht dein Engagement in der Gemeinde beantwortet dir die große Frage nach dem Sinn des Lebens. Oder ob du den richtigen Partner hast. Oder Kinder. Oder was auch immer. Nun zum Zweiten. Jesus spricht ja vom Fundament. Aber wenn man ein Haus bauen will, dann baut man ja nicht nur ein Fundament. Das finde ich schon sehr wichtig. Sondern auf diesem Fundament baut man ein Haus. Und das ist sozusagen der zweite Teil, wo wir mit beteiligt sind. Wenn das Fundament stabil ist und fest ist, dann kann ich darauf auch ein stabiles Haus bauen, sagt Jesus. Und das ist die zweite Frage. 1. Korintherbrief 3 nimmt Paulus dieses Bild von Jesus auf. Und zwar folgendermaßen, 1. Korinther 3, Vers 10 bis 15. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst aber wird gerettet werden, wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Das Fundament bleibt. Aber die Frage, was baue ich darauf? Was ist wertvoll? Was lohnt sich in meinem Leben zu tun und zu schaffen und zu bewerkstelligen? Das ist diese zweite Frage. Und die ist nicht unwichtig. Die trägt sehr viel dazu bei, ob ich ein erfülltes Leben habe. Es wäre eine falsche Antwort, wenn Christen sagen, wenn du Jesus hast, hast du ein erfülltes Leben. Ich kenne genügend Christen, die nicht empfinden, dass ihr Leben erfüllt ist. Sondern die es oft langweilig finden und die sich die Frage stellen, wozu bin ich eigentlich da? Auch wenn diese erste Frage, warum bin ich da, beantwortet ist. Also von daher, es kommt schon darauf an, was baust du dann auf diesem Fundament? Wie baust du dein Lebenshaus? Was hat Wert von dem, was du darauf aufbaust? Und was ist wertloses Zeug? Paulus vergleicht das hier mit Gold, mit schönen Steinen, mit wertvollen Materialien. Und dann kannst du eben auch Stroh nehmen oder Bauplan oder was auch immer. Ich spreche jetzt nicht über die Menschen, die auf der Flucht sind, nichts anderes haben, sich ein Dach über dem Kopf zu bauen. Es geht ja im übertragenen Sinn darum, was baue ich, was wertvoll ist in meinem Leben. Und da möchte ich an 4 Stellen dir Gedankenanstöße geben. Das erste stimmt schon und darauf geht auch dieses Buch ein. Was kannst du gerne und was kannst du gut? Was machst du gerne und was kannst du gut? Es ist schon wichtig für mein Leben, dass ich entdecke, was sind meine Stärken? Was mache ich richtig gerne? Was macht mir Freude? Gott hat uns alle beschenkt und begabt. Wir können alle etwas. Wir haben alle Fähigkeiten bekommen. Auch von unserer Persönlichkeit her. Jeder hat eine andere Art. Der eine ist eher introvertiert und das ist gut. Introvertierte Leute sind ein großer Schatz. Stille Wasser sind tief. Und es gibt die Extrovertierten. Die braucht es genauso. Die fordern andere heraus. Jetzt könnte man so durchgehen, was für Typen es alles gibt. Und jeder hat da seinen Wert. Entdecke, wer du bist und was Gott in dich hineingelegt hat und wie du auch geworden bist durch deine Geschichte. Und das, was deine Stärken sind, das nutze. Mach was draus. Freude ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Und wenn ich die richtigen Dinge in meinem Leben tue, dann machen sie auch Freude. Dann erfüllt mich das auch. Ist befriedigend. Umgekehrt funktioniert es nicht. Suche Spaß und dann kriegst du die Erfüllung deines Lebens. Aber wenn du die richtigen Dinge tust, macht es Spaß und Freude. Das zweite, setz dich in Bewegung, engagiere dich. Ich weiß, dass viele sich schwer tun, auch so in der Berufswahl und so weiter. Was ist meine Lebensberufung? Und wenn man sich diese Frage so stellt, dann wird die riesig. Ja, was ist meine Lebensberufung? Soll ich Mahatma Gandhi werden oder Martin Luther King oder wer auch immer? So klingt das dann, so ein riesiges Ding. Aber ich erkenne doch das, was in mir steckt, indem ich in kleinen Dingen das ausprobiere, wo meine Begabungen sind und meine Fähigkeiten. Jesus hat mir gesagt, wer im Kleinen treu ist, dem kann ich Größeres anvertrauen. Tu was mit dem, was du kannst. Ob das Stühle stellen ist vor dem Gottesdienst, die Lounge nachher betreiben, Kaffee kochen oder was auch immer. Bring dich mit dem ein, was du kannst. Mit der Musik, wo auch immer. Investiere an diesen Stellen. Ich habe eine Geschichte von einer kleinen Möwe, die fiel mir dazu ein. Eine kleine Möwe saß in ihrem Nest am Strand. Und sie sah, wie manche von den Möwen am Strand entlang rasten, wie so richtige Rennmöwen. Und andere flogen durch die Lüfte, ließen sich von dem Wind treiben. Und einige schwammen im Wasser. Und sie stellte sich die Frage, was ist meine Berufung? Soll ich fliegen? Das wäre doch toll. Oder eher laufen? Vielleicht watschel ich dann so durch die Gegend wie mein Bruder. Ist nicht so toll. Oder schwimmen. Ich könnte untergehen. Und wenn ich fliege und ich kann es nicht richtig, könnte ich abstürzen. Und so überlegte sie hin und her und grübelte und ließ ihre Gedanken kreisen und kam nicht aus dem Nest und ihre Füße verkümmerten und sie konnte nicht mehr laufen, weil die Füße verkümmert waren. Gar nicht entwickeln konnten. Und weil sie nicht mehr laufen konnte, konnte sie auch nicht ins Wasser, um zu schwimmen. Und auch ihre Flügel wurden nicht stark. und zu fliegen. Und ihre Schwester, die so über den Sand getapst war und immer hingefallen war, wieder aufgestanden war, die hatte laufen gelernt. Und dann war sie auch im Wasser gelandet und hatte schwimmen gelernt. Und auch wenn ihr Bruder sie immer wieder aufgezogen hatte, du fliegst ja wie eine bleierne Ente. Aber irgendwann war sie nicht mehr abgestürzt, sondern hatte fliegen gelernt. Ich glaube, es gilt, mit dem anzufangen, was wir können. Und die Dinge nicht für zu klein erachten. Das zu tun, was Gott uns anvertraut hat. Und wenn es nur scheinbar kleine Dinge sind, dann kann sich auch unsere Lebensberufung entwickeln. Und nicht, wenn wir da sitzen und warten, Gott schenke mir die große Berufung. Wenn Jesus sagt, bau dein Leben auf gutem Fundament, und Paulus sagt, baue etwas mit Qualität darauf, dann stellt das die Frage nach dem, was ist dir wichtig? Was ist wertvoll? Was ist lohnend? Wofür investiere ich meine Zeit? Und diese Frage, die ist auch in meinem Leben nie zu Ende. Ich stelle mir immer wieder neu die Frage, was sind meine Prioritäten? Es gibt so viele sinnvolle Dinge in meinem Leben, die ich tun kann. Und es gibt auch so viel unsinniges Zeug, was ich tun kann. Und unser aller Leben ist erfüllt, in dem Sinne, dass es vollgestopft ist. Aber die Frage, womit ist es erfüllt? Und da gibt es auch nicht eine Antwort, sondern ja, es ist gut, Zeit mit einem Freund zu verbringen und sich auszutauschen. Ja, es ist gut, in meinem Fall, Zeit zu verbringen, eine Predigt vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, anderen das weiterzugeben, was mir wichtig geworden ist im Wort Gottes. Ja, es ist gut, auch eine Auszeit zu nehmen, mal ein paar Tage raus, Zeit für sich zu haben, wertvoll und gut. Ja, es ist auch gut, Nachrichten zu gucken und auch mal sich einen schönen Film anzugucken. Also es gibt vieles Gutes und Sinnvolles im Leben. Und ich mag es gerne, die kleine Anouk zu knuddeln und Zeit mit ihr zu verbringen. Aber es stellt sich immer wieder die Frage, was sind die wirklich wichtigen Dinge, für die ich meine Zeit investiere? Und was sind die Dinge, die können auch noch sein, aber so wichtig sind sie eigentlich nicht. Und die Frage, sich immer wieder zu stellen und vielleicht auch mal aufzuschreiben, mal eine Bilanz zu machen. Ich nehme immer wieder Zeit, dass ich rausgehe aus meinem Alltag. Vor kurzem habe ich mich für 3 Tage in so ein Kloster zurückgezogen. Und dann sortiere ich meine Prioritäten nochmal. Ich gucke, wo habe ich wirklich zu viel Zeit in Dinge vergeudet, die eigentlich nicht so wichtig sind in meinem Leben. Wo möchte ich neue Schwerpunkte setzen? Also ich möchte dich ermutigen, mal genau hinzugucken, womit verbringe ich meine Zeit? Verbringe ich die Zeit mit dem, was mir wirklich wichtig ist? Oder verdaddle ich die Zeit? Oder wie ordne ich meine Prioritäten neu, auch bei Dingen, die wichtig sind? Das nenne ich alles den kleinen Sinn. All diese Puzzleteile meines Lebens, zu denen auch viele Arbeiten gehören und Aufgaben, die ich habe, und Menschen und Beziehungen und auch freie Zeit. Das gehört alles dazu. Das sind die kleinen Dinge, die meinem Leben Sinn geben. Aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin und ihm nachfolge, dann entsteht daraus ein Bild. Und bei der Frage, und damit mache ich Schluss, bei der Frage, wo Jesus gefragt wird, was ist eigentlich das Wichtigste? Da hat Jesus das in einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Wichtigste. Alles andere daneben kommt weit dahinter. An anderer Stelle hat er es so ausgedrückt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird das andere dazukommen. Da ist die Top-Priorität. Wenn du nur für dich gelebt hast, für deine Erfüllung, für deinen Spaß, dass du dich entfalten konntest, dann bist du am Ziel vorbeigelaufen. Aber wenn dein Leben überfließend geworden ist und andere Menschen davon auch etwas abbekommen konnten, weil du in dieser Liebe Gottes gelebt hast, dann hat es sich gelohnt. Dann ist dein kleines Leben ein Teil des großen Ganzen, was Gott auf dieser Erde tun will. Dann hast du auch den Sinn und die Absicht deines Lebens auf dieser Erde verwirklicht. Ich wünsche dir, dass du auf diesem Fundament, warum bin ich hier, weil ich geliebt bin, weil ich gewollt bin, und das kann mir niemand nehmen, Wertvolles aufbaust in deinem eigenen Leben und damit die Frage beantwortest, wozu bin ich hier? Wozu hat Gott mich auf diese Welt gesetzt? Ich möchte gern noch beten und dann haben wir eine Lobpreiszeit, ne? Herr Jesus, dir ging es nicht um gute Antworten alleine, sondern dir geht es um das Leben, um ein erfülltes Leben. Und ich danke dir, dass du uns dazu eingeladen hast und dass du selbst die Basis dafür geschaffen hast, dass wir das nicht selbst tun müssen. Und danke, dass du uns in deinem Wort immer wieder daran erinnerst, dass wir von dir gewollt und geliebt sind und Teil deiner großen Pläne auch mit dieser Welt und mit diesem Universum, auch mit unserem ganz kleinen Leben. Und so möchte ich dich für jede und jeden bitten, der auch heute hier ist, dass sich das entfalten kann. Amen.